Macht Glaube Sinn oder ist Glaube Unsinn? Ich muss gestehen, ich habe ein bisschen nachgelesen und meine Zunft, die Geisteswissenschaftler, gab es dann gleich welche, die dann sagten, Macht Sinn, Sinn machen, darf man das überhaupt so sagen? Das ist ja offensichtlich ein Begriff, der aus dem Englischen herübergeschwappt ist. Böse, böse, muss man nicht sagen, was stiftet Sinn? Aber wie auch immer, ich glaube, man kann das schon sagen, etwas macht Sinn oder es macht keinen Sinn. Und es ist natürlich eine spannende Frage, ob der Glaube Sinn macht. Es wird euch nicht überraschen, dass ich der Meinung bin, dass er das tut. Sonst wäre ich jetzt nicht hier. Und dass die Veranstalter auch dieser Meinung sind. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt von euch erwarten, dass ihr das auch so seht. Sondern wir werden versuchen, das in diesen Tagen auch irgendwie plausibel und nachvollziehbar zu machen. Macht hat ja mindestens zwei Seiten. Das erste, ich habe mal eine Definition mitgebracht von einem Philosophen. Macht ist das Vermögen, das Mögliche wirklich werden zu lassen. Macht ist was Schönes. Und mal ehrlich, wer von uns möchte nicht Macht haben? Mal oben stehen. Mal sagen können, wo es lang geht. Mal eben nicht abhängig sein von anderen Machthabern. Ja, bei einer Prüfung, beim Chef oder sowas, immer das doofe Gefühl, ich bin in wessen Hand, der hat die Macht. Und wenn wir könnten, wäre doch schön. Oder wenn wir ein bisschen mehr Macht hätten und sagen könnten, ich habe es in der Hand, ich sag, wo es lang geht, gefälligst soll der andere da sich mal nach mir richten. Aber dann gleich auch die negative Seite, die problematische Seite. Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Macht ist verführerisch. Macht kann Menschen und Welten kaputt machen, wie da im Herrn der Ringe. Deswegen eine zweite Definition von dem Soziologen Max Weber. Macht sei die Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen. Gleich viel, worauf diese Chance beruht. Macht hat ganz oft diesen Zug gegen etwas. Ich setze mich durch, soll der andere doch bleiben, wo er ist. Wir haben das in diesen Tagen gesehen, ein ziemlich entsetzliches Geschehen in Birma. Ein Wirbelsturm, der die Insel schwer schädigte. Das ist schlimm genug. Dann werden Hilfen angeboten, Hilfen wären möglich. Und die Regierung zögert. Und zögert und zögert und lässt mal so ein bisschen rein und dann wieder nicht und dann ein bisschen mehr. Aus Angst um Macht. Wenn zu viel fremde Leute ins Land kommen, könnten sie ihre Macht verlieren. Dann sollen die eigenen Leute lieber weit raufgehen. Das scheint die Haltung zu sein. Und so ist das sehr oft mit Macht. Sie wird missbraucht und es wird furchtbar. Für den Glauben ist die Machtfrage nochmal eine besonders schwierige. Wir haben das gerade gesungen oder jedenfalls gehört. Gott hat die Macht. Und jeder, der sich ein bisschen mit dem christlichen Glauben auseinandersetzt, trifft sehr bald auf die Aussage, dass Gott irgendwie Macht hat oder irgendwie Chef ist. Aber wie passt das denn dann, wenn doch so vieles nicht zu funktionieren scheint? Man kann diese Frage ganz unterschiedlich angehen. Ich habe ja ab und zu jetzt in der Seelsorge damit zu tun, dass Leuten vor mir sitzen, denen es einfach sehr, sehr schlecht geht, die dann auch eher eine persönliche Antwort erwarten. Man kann die Frage auch ganz akut stellen. Ich habe mal so einen Vortrag gehört, da hat hinterher jemand gefragt, also, aber alles schön und gut, was Sie erzählt haben, aber angenommen, Sie stehen in einem Krankenhaus und es wird jemand eingeliefert, der gerade ein Messer im Bauch stecken hat. Was würden Sie dem denn sagen? Okay, also schwierig. Was auch immer, nicht länger als drei Sätze, weil ja schließlich dann erstmal die Ärzte behandeln sollen, bevor ich ihm irgendwas erzähle. Allzu schnelle, glatte Instant-Antworten, die für alles funktionieren, gibt es nicht. Der schnelle Teller, habe ich da hinten gesehen, wird hier angeboten. Den kann ich heute Abend leider nicht anbieten. Der schnelle Teller, der dieses Problem mal eben für alle Zeiten und alle Situationen löst, den habe ich leider auch nicht. Ein paar Dinge gibt's aber schon zu sagen. Und ich habe mal die nächste Folie sehen. Oft stellen sich Menschen das so vor und argumentieren mehr oder weniger so in dieser Art. Entweder sie argumentieren oder sie denken es einfach für sich. Erstens, es gibt Böses in der Welt. Zweitens, wenn es einen mächtigen und guten Gott gäbe, müsste er etwas dagegen tun. Drittens, es wird nichts oder nicht genug dagegen getan. Viertens, daraus folgt, es gibt keinen mächtigen und guten Gott. Glaube macht keinen Sinn. So wird vorgegangen und das sieht ja auch erstmal einigermaßen plausibel aus. Zwei Voraussetzungen über Gott werden hier schon gemacht. Er ist mächtig und er ist gut. Und ich glaube zu Recht. Jedenfalls als Christ sage ich das. Wenn man sich alte heidnische Götter ansieht, die haben das Problem nicht, denn die sind nicht unbedingt gut, die sind launisch. Die hauen mal mit dem Hammer drauf und mal überschütten sie einen mit Segen, je nachdem, wie die so drauf sind. Dann hat man dieses Problem natürlich nicht, aber der Glaube an solche Götter ist ausgestorben und ich glaube nicht ganz zufällig. Man könnte auch sagen, wenn Gott keine Macht hätte, hätten wir das Problem auch nicht. Das gab es auch bei Theologen in den 60er Jahren, haben die das versucht. So 68er, alles ein bisschen soft, Gott gefälligst auch. Und die haben dann gesagt, wir streichen mal 2/3 aus der Bibel weg und sagen, Gott hat selber auch keine Macht. Er ist ganz sympathisch, er leidet mit, er leidet wahnsinnig an all den bösen Dingen und kann genauso wenig dagegen tun, wie wir auch. Dann ist man aus dem Schneider, Gott könnte nichts dagegen tun, also ist er auch nicht mitverantwortlich, hat allerdings einen so kleinen Gott da hinten bei rausgekommen, dass er einem fast leid tun kann. Ja, der arme Gott kann auch nicht mehr machen als ich. Boah. Schade drum, eigentlich. Das ist kein Gott, dem man sein Leben anvertrauen kann, deswegen halte ich das auch für eine Sackgasse. Nein, wir müssen schon sagen, Gott ist mächtig, Gott ist gut und dann haben wir dieses Problem. Ich steige mal ein beim ersten Punkt. Ich hoffe, ihr kriegt es trotz der Hitze hin, einen ganz kleinen philosophischen Exkurs mit mir zu machen. Es gibt Böses in der Welt, sieht ja aus wie das Selbstverständlichste überhaupt. Natürlich gibt es Böses. Trotzdem, wenn man das sagt, dass es Böses gibt, hat man eine Voraussetzung. Dann muss es Gutes und Böses geben. Sonst kann ich das nicht sagen. Wenn ich sage, es gibt Tok-Tok in der Welt, dann muss ich entweder definieren können, was Tok-Tok ist, oder es ist eine völlig sinnlose Aussage. Also wenn ich sage, es gibt Böses in der Welt, muss ich ein Bild haben, was böse ist. Sagt ihr, ja, logisch, natürlich. Ich kann auch klar sagen, was Menschen verletzt und so weiter. Das ist böse. Okay, trotzdem gibt's hier etwas Bemerkenswertes. Ich sage gleich, wir Christen können nicht alles um diese Frage erklären. Ich werde euch heute Abend auch nicht alles klären können. Aber angenommen, es gäbe keinen Gott, dann hat man auch ein Erklärungsproblem. Angenommen, die Welt ist einfach nur so irgendwie entstanden. Wieso reden wir dann von Gut und Böse? Es ist einfach irgendwie aus zufälligen, mechanischen, physikalischen Prozessen entstanden. Wieso reden wir dann von Gut und Böse? Und wir reden ja nicht nur egoistisch davon. Ich sage ja nicht nur, böse ist, was mir wehtut. Ich sage, die Regierung in Birma ist böse, obwohl ich keinen einzigen Menschen da kenne. Wir haben allgemeine Maßstäbe, die wir alle sofort teilen, was gut und was böse ist. Wo kommen die her? Es gibt eine radikale Form von Atheismus, die in der letzten Zeit sehr viel publizistisch gearbeitet hat, unter anderem Richard Dawkins ist einer der prominenten Vertreter. Und einmal, ich habe ein Zitat von ihm mitgebracht. Er hat dieses Buch Der Gotteswahn geschrieben, was auch in großer Auflage gedruckt wurde. Daraus ist dieses Zitat nicht, das ist aus einem etwas älteren Buch. Er sagt, in einem Universum von blinden physikalischen Kräften und genetischer Reproduktion werden manche Menschen verletzt, andere werden glücklich und man kann dafür weder Reim oder Grund finden, noch irgendeine Gerechtigkeit. Das Universum, wie wir es beobachten, hat genau die Merkmale, die wir erwarten würden, wenn da im Grunde kein Design, kein Sinn, kein Böses und nichts anderes Gutes ist. Nichts als blinde, unbarmherzige Gleichgültigkeit. DNA weiß weder etwas, noch sorgt sie. DNA ist einfach. Und wir tanzen zu ihrer Musik. Er sagt also, und manche Atheisten sagen das so, die Welt besteht nur aus Dingen, die sich physikalisch vollständig erklären lassen. Es gibt nur physikalische Gesetze, aus denen kann man dann chemische ableiten, aus denen biologische, aus denen dann am Ende psychologische und so weiter. Aber am Ende lässt sich alles auf physikalische Dinge zurückführen. Mehr gibt es nicht. Okay, aber wenn das so wäre, wieso kann ich dann von Gut und Böse sprechen? Aus physikalischen Gesetzen lässt sich das beim besten Willen nicht herleiten. Sie können messen, nehmen wir 3 Steine und lassen die runterfallen und messen, wie schnell die fallen. Dann können Sie physikalisch alles Mögliche machen, das Gewicht feststellen oder vielleicht die Beschaffenheit, den Luftwiderstand. Alle möglichen Dinge können Sie ausprobieren. Also Sie können nicht am Ende sagen, Stein 3 ist böse. Das macht überhaupt keinen Sinn, diese Kategorie. Man kann vielleicht noch, wenn es um technische Anwendungen geht, sagen, das hier ist nicht so zweckmäßig. Aber man kann niemals sagen, das ist gut oder das ist böse. Diese Kategorie kommt da überhaupt nicht rein. Wenn also die Welt wirklich vollständig damit zu erklären wäre, könnte man nicht von gut oder böse reden. Dann hätte man das aufgehoben. Wenn wir doch von gut und böse reden, dann muss es mehr geben. Nicht zwingend einen Gott, obwohl ich sage, das ist die Erklärung, aber die muss man nicht teilen. Aber mindestens muss es einen unabhängigen Geist oder irgendetwas geben, damit man überhaupt mit diesen Kategorien arbeiten kann. Sonst, wenn es nur Physik wäre, ich hoffe, Sie haben in der Physikklausur noch nie plötzlich gut oder böse dahin geschrieben. Und wenn, wird es wahrscheinlich nicht sehr viele Punkte gegeben haben. Das war der kleine philosophische Exkurs. Mit der schlichten Aussage, es gibt Böses, haben wir schon etwas gesagt. Haben wir im Grunde gesagt, dass diese Haltung nicht möglich ist. Dawkins macht es dann so, Gott sei Dank, er bestreitet nicht, dass es Gut und Böse gibt. Aber damit ist er inkonsequent. Er sagt dann in dem Gotteswahrheit ein ausführliches Kapitel, was alles gut und böse ist und wie er sich das vorstellt. Wunderbar, er ist kein böser Mensch, überhaupt nicht. Er sagt natürlich, dass es gut und böse ist. Nur vorher zerstört er theoretisch die Grundlagen, auf denen man es überhaupt sagen kann. Und hinterher sagt er wieder, das gibt es. Es ist eine Inkonsequenz, eine glückliche Inkonsequenz, die bei vielen Atheisten so ist. Das sind natürlich keine bösen Menschen. Und die haben genauso hohe moralische Ansprüche wie alle anderen auch, meistens. Das ist überhaupt kein Problem, aber sie sind inkonsequent. Allein mit der Aussage, es gibt Böses, ist es nicht mehr möglich, dass die Welt rein materiell, rein mit physikalischen Gesetzen vollständig zu erklären ist. Okay, das ist der Exkurs zu diesem ersten Punkt. Einmal die vier Punkte sehen. Der zweite ist unproblematisch. Wenn es einen mächtigen, guten Gott gäbe, müsste er etwas dagegen tun, offensichtlich. Da kann ich nun auch wirklich nicht mal philosophisch irgendwas zu anmerken. Drittens, es wird nicht genug dagegen getan. Da möchte ich jetzt etwas ausführlicher etwas zu sagen. Die Frage ist berechtigt, natürlich, und trotzdem ist sie etwas eigenartig. Sie hat ein bisschen was von Prüfung. Wir haben den Überblick, wir blicken's, stellen fest, was Gott tut oder was nicht tut und sagen hinterher, ausreichend. Wir sind in der Rolle des Prüfers, der den ganzen Überblick hat, der alles weiß, der weiß, was man vom Prüfling erwarten kann und so weiter. Diese Rolle ist natürlich etwas unangenehm. Wir haben eine kleine Tochter und ich stelle mir jetzt mal vor, die könnte schon reden. Also die ist so gut ein Jahr alt, kann gut brabbeln, aber noch nichts Sinnvolles sagen. Jedenfalls nicht, was wir für sinnvoll halten. Und angenommen, die könnte jetzt schon richtig reden und klare Aussagen machen. Und wir würden sie fragen, wie bist du damit zufrieden, wie wir dich vor dem Bösen bewahren? Ich könnte mir vorstellen, dass sie sagt, naja, ihr macht da einen eher mittelmäßigen Job. Zum Beispiel neulich habt ihr mich da zu so einem Typen hingefahren, der hat mich gepiekst. Das tat weh. Ja, das war doch eine Impfung, was soll das sein? Er hat mich gepiekst, es hat wehgetan. Und im Auto sind wir heute nach Karlsruhe gefahren. Anstelle mich auf den Arm zu nehmen, was schön gewesen wäre, setzt er mich in so einen komischen Sitz und zwängt mich ganz eng mit so Gurten ein. Ihr macht keinen besonders guten Job, denn dadurch war ich nicht so glücklich. Das war ein bisschen böse, Einschränkung der Freiheit, was ihr mir da angetan habt. Was will ich damit sagen? Ich will mich jetzt nicht mit Gott vergleichen, wirklich nicht. Und auch nicht, dass wir keine Fehler machen mit unserer Tochter. Aber wer weniger Überblick hat, wer einfach weniger weiß, wer weniger abschätzen kann, was wirklich gefährlich ist und wirklich schadet und was nicht wirklich gefährlich ist und nicht wirklich schadet, der kann streng genommen einem, der den größeren Überblick hat, gar nicht in letzter Konsequenz beurteilen. Das ist einfach eine prinzipielle Einschränkung. Und wenn es Gott gäbe, und er wäre nicht so eine mickrige Figur, wie diese 60er-Jahre-Theologen versucht haben, ihn zu machen, wenn es Gott gäbe, dann wäre er allerdings größer. Dann hätte er allerdings mehr Überblick, dann wüsste er mehr, hätte mehr Weitblick und könnte viel intensiver sagen, was gut ist und was nicht. Eine Frau hat mal gesagt, wenn Gott mir jeden Wunsch erfüllt hätte, hätte ich den falschen Mann geheiratet. Mehrfach. In dem Moment hat sie es so erlebt, dass Gott sie nicht vor dem Bösen bewahrt hat. Sie hat sich das gewünscht und es klappte nicht. In dem Moment hat sie das Gefühl, Gott ist, wie das Dawkins darin von der DNA beschrieben hat, gleichgültig, kalte Gleichgültigkeit, weil es so ein dringender Wunsch war. Und sie hat wahrscheinlich dafür gebetet und was weiß ich, und nichts ist passiert. In dem Moment dachte sie, Gott ist kalte Gleichgültigkeit, bewahrt mich nicht vor diesem Liebeskummer. Und 5 oder 10 Jahre später hat sie gesagt, Gott sei Dank hat er mich davor bewahrt, vor dem viel größeren Kummer, den ich dann gehabt hätte. Also es ist ein bisschen schwierig mit dieser Frage, so richtig letztlich können wir gar nicht erwarten, dass wir sie vollständig beantworten können, wenn Gott tatsächlich größer ist. Einmal die nächste Folie bitte. Dann nochmal die nächste. Einmal heißt es in der Bibel, also in dem Buch, was von Gott erzählt, aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Da sagt jemand Gott, ich kann es nicht so richtig durchschauen. Deine Gedanken sind so groß wie der Sand, also so viel wie der Sand, unzählbar. Am Ende bin ich immer noch bei dir. Es ist am Ende dann eine Vertrauensaussage. Ich kann nicht deine Gedanken vollständig erfassen und sagen, richtig, falsch, so und so, sondern da bleiben für mich Fragen offen, aber ich vertraue trotzdem, weil der Kern mich überzeugt. Wir sagen also, wir wünschen uns, Gott soll etwas gegen das Böse tun. Aber wie? Also angenommen, ich rede jetzt mal von dem Bösen, was wir Menschen tun. Es gäbe ja Möglichkeiten, theoretisch. Das erste Modell könnte man vielleicht beschreiben, Modell Fahrlehrer. Gott tut etwas gegen das Böse, indem er uns beobachtet und sagt, okay, jetzt machst du gerade einen harmlosen Fehler, da sage ich mal nichts zu. Jetzt machst du was Gutes, da sage ich, lobe ich dich. Jetzt machst du einen bösen Fehler, sage ich, stopp. Und bevor du das Werk vollenden kannst, unterbreche ich dich. Wie der Fahrlehrer. Wenn er sagt, wenn es plötzlich daneben geht, dann tritt er auf die Bremse. Ich glaube, dass Gott das theoretisch könnte. Nur was wären die Folgen? Es würde nichts Böses passieren, nichts Böses ausgeübt. Einverstanden. Ich schilder das mal noch etwas drastischer. Es gibt drei Räder für Kinder, die darauf fahren können. Die haben hinten eine lange Stange dran. Vorne strampelt das Kind und lenkt. Wenn es irgendwie einen kleinen Fehler macht oder in die falsche Richtung lenkt, dann sind Mama und Papa da, zack, Stange hoch, vorbei. Und dann strampelt es in der Luft und nichts passiert. Ist das wirklich, was wir von Gott erwarten wollten? Man könnte ein Gebet ungefähr so formulieren, wenn wir uns das von Gott wünschen. Lieber Gott, ich möchte, dass du immer verhinderst, dass ich etwas Falsches tue. Das heißt, ich möchte, dass du oft verhinderst, dass ich meine Entscheidungen ausführen kann. Das heißt, ich möchte, dass du meine Entscheidungen nicht respektierst. Das heißt, ich möchte, dass du mich nicht wirklich ernst nimmst. Das heißt, ich möchte, dass du mir alle Verantwortung abnimmst. Das heißt, ich möchte, dass du mich wie ein ganz, ganz kleines Kind behandelst, was niemals groß werden wird. Ist das wirklich, was wir von Gott erwarten können oder wollen? Die Welt wie eine Modelleisenbahn, es gibt nur einen, der am Trafo dreht und alles ist gut. Das ist nicht, was Gott wollte, als er sich die Schöpfung ausgedacht hat. Es gibt eine Möglichkeit B, wie er alles Böse verhindern könnte. Möglichkeit A war Modell Fahrlehrer, Möglichkeit B ist Modell Kopf ab. Das geht natürlich auch. Jeder, der irgendwie böse ist, Kopf ab, dann passiert nichts Böses mehr. Nur Vorsicht, wen würde es treffen? Adolf Hitler hätte es getroffen, Stalin, klar, sagen wir mal so die 5% Bösesten. Okay, Kopf ab, weg. Ist die Welt dann gut? Ist dann nichts Böses mehr in der Welt, wenn die 5% Übelsten weg wären? Okay, erhöhen wir, 15%, 20%, 30%, 50%. Wie viel müsste weg? Wenn wir über das Böse reden, reden wir nicht nur als Opfer. Wir reden auch als Täter. Wer von uns hätte noch nie einem Menschen wirklich wehgetan? Ich weiß nicht körperlich, okay, aber wirklich seelisch mal wehgetan. Wer von uns hat noch nie irgendwo an einer Lüge mitgestrickt oder an einem Gerücht, was Menschen fertig gemacht hat? Oder an der Umweltzerstörung? Wer von uns kann sagen, mich soll es nicht treffen? Ich habe mal in einem Stau gestanden und mich sehr geärgert. Was wollen die hier alle? Haben die kein Zuhause? Stehen mir im Weg? Und da stand da ein Plakat. Sie stehen nicht im Stau, sie sind der Stau. Mist, dachte ich, die haben recht. Alles, was ich über den vor mir sagen kann, kann der hinter mir über mich mit demselben Recht sagen. Ich einmal die nächste Folie. Chesterton, der englische Schriftsteller, der diese Father Brown-Geschichten geschrieben hat, hat mal in einer Zeitschrift einen Artikel gelesen zum Thema, was ist nicht in Ordnung mit der Welt? Dann hat er einen Brief an den Autor dieses Artikels geschrieben, einen ganz, ganz kurzen Brief, der geht so: Dear Sir, in response to your article, What's Wrong with the World? I am yours truly, Gilbert Keith Chesterton. Sehr geehrter Herr, in Antwort auf Ihren Artikel zum Thema, was ist falsch mit der Welt? Was ist nicht in Ordnung mit der Welt? Ich bin nicht in Ordnung. Ihr, was sagt man, hochachtungsvoll oder irgendwie so eine Formel, Chesterton. Wir müssen uns klar machen, wenn wir das von Gott verlangen, verlangen wir knallhartes Gericht. Das ist der Ausdruck, den die Religionen dafür verwenden. Das ist Gericht. Gott kommt und haut rein. Wenn man einfach sagt, Gott muss das Böse alles verhindern, dann verlangen wir, dass er kommt und reinhaut. Nur Vorsicht. Es könnte sein, dass der Hammer dann nicht da draußen ist, bei den Bösen, sondern dass der Hammer hier hängt, hier und über eurem Kopf, der dann zuschlagen müsste. Und ich sage euch etwas, wie der christliche Glaube sich das vorstellt. Es gibt tatsächlich so ein Gericht. Das Böse wird nicht ewig gelassen. Es wird einen Tag geben, wo Gott tatsächlich allen Bösen auf diese Art ein Ende macht. Wo er tatsächlich scheidet zwischen dem Bösen, was gegen ihn steht, und dem Guten und dem, was auf seiner Seite ist. Er wird das tun und dann gibt es dieses Gericht. Aber das ist nur der Plan B. Das ist nicht das, was er eigentlich will. Eigentlich hat er sich ganz was anderes und was viel Besseres ausgedacht. Und sein Wunsch ist, dass dieser Plan A möglichst alle Menschen erreicht und der Plan B damit überflüssig wird. Woher kommt denn? Was ist denn der Kern des Bösen? Was ist der Kern des Üblen? Was ist der Kern dieser Dinge? Es gibt eine biblische Erzählung, die das in ein Bild packt. Das steht ganz am Anfang der Bibel. Da heißt es, Gott hat die Menschen geschaffen und einen ganz üppigen Garten gesetzt. Ein wunderbarer Garten mit allem, was man sich nur wünschen kann. Früchte, endlos, erste Qualität, Bioware, alles. Und die Menschen dürfen das alles genießen. Dürfen sich gegenseitig genießen, dürfen diesen Garten genießen und haben ein ganz unbekümmertes Verhältnis zu Gott. Die gehen quasi in der Abendkühle spazieren und plaudern, alles ist vertraut, alles ist unproblematisch, alles ist wunderbar. Gottes Macht ist kein Problem. Sie ist überall zu sehen, wunderbar in diesem Garten, und die Menschen empfinden sie nicht als Bedrohung oder als Einengung oder als sonst was. Alles ist wunderbar. So hat sich Gott das gedacht. Es gibt nur einen Baum, wo er sagt, lasst den bitte stehen. Da geht ihr nicht an die Früchte, sonst werdet ihr sterben müssen. Kein Problem, wenn man 1000 andere Bäume hat, kann man den locker stehen lassen. Aber eines Tages kommt ein Gedanke. Das heißt, ein Tier kommt, was besonders listig ist, eine Schlange, die schlängelt sich da sozusagen an und kommt mit einer Frage. Seid ihr eigentlich sicher, dass Gott euch diesen Baum wirklich verboten hat, weil er es gut mit euch meint? Es könnte ja auch anders sein. Vielleicht meint es Gott ja gar nicht gut mit euch. Er will euch ausbremsen, er will euch an den Rand schieben, er will euer Leben klein machen. Er ist gegen euch. Nur aus Angst hat er euch das verboten, damit ihr nicht zur Konkurrenz werdet. Denn wenn ihr davon esst, werdet ihr sein wie Gott. Dann sagen wir, wow, sein wie Gott, Macht. Das klingt nach was, oder? Sein wie Gott? Nietzsche hat mal gesagt, wenn es einen Gott gäbe, wie könnte ich ertragen, keiner zu sein? Das hat doch was. Meint es Gott wirklich gut mit uns? Oder ist da ein Trick? Und da kommt ein Riss in diese Beziehung. Da kommt etwas Neues, was es vorher nicht gab. Ein Misstrauen. Ein Grundmisstrauen, Gott meint es nicht gut mit uns. Gott ist in Wahrheit gegen uns und verweigert uns das gute Leben. Das ist bis heute immer wieder dieses Misstrauen. Wenn Gott uns Gebote gibt, dann, weil er uns einengen will. Wenn man an Gott glaubt, wird das Leben eng, fade und langweilig. Immer wieder solche Gedanken, solche Vorurteile, solche Dinge, die man eigentlich sagt, wenn man Gott nicht kennt, aber die immer wieder da reinkommen. Und damit, sagt die Bibel, ist ein Riss in diese Beziehung gekommen und damit auch in die ganze Welt. Sozusagen die Heiligkeit, das Integre, das Reine, das Friedvolle ist kaputt gegangen. Und das betrifft nicht nur den Menschen, sondern alles andere, auch die Schöpfung mit. Und es gibt ein Wort, was das beschreibt, wie die Menschen leben, wenn sie so leben. Das ist Zielverfehlung. Das ist das eigentliche Wort für Sünde in der Bibel. Gar nicht so sehr moralisch falsch, sondern Zielverfehlung, daneben geschossen. Das Ziel der Beziehung zu Gott nicht erreicht. Was tut Gott dagegen? Was tut Gott gegen dieses Böse? Er hat sich etwas ausgedacht, einen sehr speziellen Plan. Er hat sich sozusagen gedacht, wenn ich diese Menschen erreichen will und ihnen wirklich zeigen will, wie mein Herz ist, wie ich wirklich bin, reicht es nicht, irgendwie vom Himmel da runter zu winken und zu sagen, so oder so. Ich muss reingehen. Ich muss einer von ihnen werden. Das ist das, was wir Christen glauben, was in Jesus passiert ist. Und Menschen haben mit Jesus ganz erstaunliche Dinge erlebt. Jesus war auf eine Art ein frommer Radikaler. Er sagt, stellt euer ganzes Leben auf Gott. Nun ist es so, dass fromme Radikale sind oft unangenehme Menschen. Da kann man manchmal furchtbare Dinge erleben, so richtig engstirnig, ausgrenzend. Das Leben wird trocken und Bei Jesus war das anders. Er war fromm, er war radikal und die Menschen, die mit ihm zu tun hatten, sind aufgeblüht. Sie haben gemerkt, da ist Leben, da ist was zu gewinnen, da ist was zu kriegen. Manche wurden heil, heißt es. Und es gibt sogar historische Zeugen von Gegnern von Jesus, die das bestätigen und sagen, ja, Jesus konnte Menschen heilen, aber das hat er mit der Kraft des Teufels getan, also Finger weg. Also nicht nur die Bibel behauptet das, sondern auch Quellen von Gegnern von ihm bestätigen, dass er Menschen geheilt hat. Da ist was aufgeblüht und was gut geworden. Und dann sagen sich die Leute, jetzt ist er da. Jetzt kommt er mit seiner Macht und macht endlich alles gut. Und es entsteht die große Erwartung. Aber der Umgang von Jesus mit der Macht ist eigenartig. Nicht so, wie wir es erwarten. Nicht so, wie wir es in die Schemata Ohnmacht oder Supermacht packen können. Einmal kommen die in ein Dorf und die wollen die nicht aufnehmen in dem Dorf und sagen, nö, keine Lust, geht bitte weiter. Dann sagen einige Jünger, Jesus, sollen wir nicht Feuer vom Himmel fallen lassen, damit es sich verschlinge? Eine Machtfantasie, die manchmal Menschen dann haben. Mach sie fertig! Und Jesus sagt, das ist nicht mein Weg. Und sie ziehen weiter. Und die Geschichte spitzt sich zu. Die Gegner werden stärker und härter und radikaler. Und irgendwann sagen sie, Jesus muss weg. Er redet zu locker von Gott Er bezeichnet sich selber als Gottes Sohn. Er nimmt das Gesetz nicht ernst genug. Er ist hat viel zu wenig Berührungspunkte. Er ist mit Prostituierten unterwegs und mit Wirtschaftsverbrechern und allen möglichen Leuten. Das kann nicht sein. Er muss weg. Und wieder, er soll verhaftet werden und einer seiner Jünger zieht ein Schwert. Wieder die Machtfrage. Gott soll jetzt endlich reinhauen und ich fange an als sein Kämpfer. Und Jesus sagt, steck das Schwert weg. Wer das Schwert zieht, wird durchs Schwert umkommen. Und glaubst du, mein Vater im Himmel könnte nicht 12 Legionen Engel schicken? Jesus sagt also, Gott hätte die Macht. Er könnte hier alles platt machen. Er könnte das. Aber er tut's nicht. Und er sagt, steck es weg, lass es geschehen, die Schrift muss erfüllt werden. Und es nimmt seinen Lauf. Er wird verhaftet. Und seine Jünger denken wahrscheinlich, irgendwann wird Gott ihn retten. Er ist so mit Gott, einmalig als Gottes Sohn, er wird ihn irgendwann retten. Er wird verhaftet. Er wird verurteilt und Gott scheint zu schweigen. Er wird abgeführt, er wird zum Hinrichtungsplatz gebracht und Gott scheint zu schweigen. Und Gottes Macht sieht aus wie völlige Ohnmacht. Es sieht aus, als könnte er nichts, als wäre er wirklich so, wie die 60er Jahre Theologen ihm beschrieben haben. Er kann nun mal auch nicht helfen. Und er wird ans Kreuz geschlagen und vielleicht denken immer noch Leute, ja, jetzt muss Gott doch endlich eingreifen. Und nichts passiert. Es gibt sogar Spötter, die sagen, ja, anderen hat er geholfen, große Worte geführt, jetzt soll er mal zeigen, was er drauf hat. Oder sein Gott soll es wenigstens zeigen. Nichts passiert, im Gegenteil. Jesus stirbt und schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in diesem Moment sieht es wieder mal so aus, als hätte Dawkins recht. Als gäbe es in der Welt nur irgendwie Sinnloses, ohne Reim, ohne Ordnung, nur Furchtbares. Und Gott schweigt auch einfach. Nach 3 Tagen allerdings passiert wieder was Überraschendes. Es gibt Gerüchte. Frauen waren am Grab und sagen, es ist leer, der ist nicht mehr da, sein Leichnam. Na gut, die Frauen erzählen viel, hat man damals gedacht. Damals. Frauen hatten kein Wahlrecht, wurden als Zeugin vor Gericht gar nicht zugelassen. Also hat sich schon viel geändert. Dann geht Petrus selber hin, der Chef der Freunde, und stellt fest, das Grab ist tatsächlich leer. Und dann erzählen plötzlich Leute, er ist uns begegnet. Er lebt. Der Tod konnte ihn nicht halten. Und auf einmal zeigt sich Gottes Macht eben doch. Nur überraschend anders. Nicht einfach so, indem er zurückschlägt, sondern indem er den Tod, also das Böse, ganz, ganz weit sich austoben lässt. Ganz, ganz weit zulässt. Ganz weit geschehen lässt. Und ganz am Ende, am furchtbarsten, tiefsten Punkt, beim Tod, da greift er erst ein. Der Tod ist das letzte Wort. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn das Böse sich durchsetzt, ist damit alles außen fertig. Wenn das geklärt wäre, dann wäre das Böse an entscheidender Stelle besiegt. Und Jesus ist auferstanden. Jesus ist auferstanden, hat uns gezeigt, Gott hat eben doch die Macht. Nur er zeigt sie nicht, indem er einfach zurückschlägt. Es gibt den James-Bond-Film Die Another Day. Und da gibt es auch eine Single zu. Und in dem Fall hat Madonna diese Single gemacht. Und dann gibt es ein Video. Und da kämpft Madonna gegen Madonna. Einmal in weiß gekleidet, einmal in schwarz gekleidet. Irgendwie tricktechnisch kann man das ja machen. Und die kämpfen gegeneinander und in einem Interview sagt sie dann, als weiße Madonna steht sie sozusagen auf der Seite des Lichtes. Und dann sagt sie, but I still got to kick ass. Ich bin zwar die Gute, aber trotzdem muss ich der Bösen in den Hintern treten. Und die beiden kämpfen in dem Video miteinander, am Ende siegt die Gute. Nur die beiden kämpfen auf genau dieselbe Art. Es ist kein Unterschied zwischen der Weißen und der Schwarzen. Es wird einfach nur behauptet, die eine ist die Gute, die andere ist die Böse. Man kann es am Kampf nicht erkennen. Dieselben Waffen, dieselben Mittel, dieselbe Hinterhältigkeit. Wenn man jetzt mit einem Bildbearbeitungsprogramm die Farben umdrehen würde, würde man es nicht bemerken. Genau so kämpft Gott in der Regel nicht gegen das Böse. Wir haben das Problem bis hin zum Politischen. Wir sehen es im Irakkrieg oder sowas. Das ist so schwierig, das Böse mit dem Bösen zu bekämpfen. So schnell wird man selber böse. So schnell tritt man in den Hintern und ist am Ende nicht mehr besser als das Böse selber. Diesen Weg ist Gott nicht gegangen. Das ist nur der Plan B, der für den Schluss bleibt. Er geht einen anderen Weg und sagt, ich lasse es geschehen, liefere mich sogar dem Bösen bis in den Tod aus. Aber da hat das Böse sich an ihm verschluckt. Da ist das überwunden. Und damit stellen sich sehr viele Fragen anders. Es ist einmal passiert, in einer Katastrophe gab es ein Fernsehbild von einem Mädchen, was irgendwo in einem eingestürzten Haus eingezwängt war. Das Mädchen war noch relativ gesund, es kam nur nicht raus. Und die Helfer kamen nicht dran und das Wasser stieg. Das Bild ging in Zeitungen um die Welt. Und natürlich stellt sich die Frage, wie kann Gott das zulassen? Die Frage stellt sich von außen. Und solange der Tod das Schlimmste wäre, was einem Menschen passieren könnte, muss man auch sagen, hey Gott, jetzt aber mal ran. Das Mädchen ist gestorben. Aber später haben Augenzeugen berichtet, dass dieses Mädchen völlig ruhig und gelassen gestorben ist, weil es wusste, dass es in Gott geborgen ist und auch in Gott geborgen sein wird, wenn es stirbt. Das ändert die Frage, das ändert die möglichen Antworten. Der Tod ist nicht mehr das Schlimmste, was passieren kann. Macht es das Vermögen, das Mögliche wirklich werden zu lassen, war die Definition von Peter Koslowski. Gott erweist in der Auferstehung Jesu, dass er diese Macht hat, das Mögliche wirklich werden lässt. Und noch etwas anderes. Jesus hatte gesagt, die Schrift muss erfüllt werden, deswegen gehe ich in den Tod. Er meint damit vor allen Dingen eine Stelle in einem alttestamentlichen Buch, wo es heißt, eines Tages wird jemand kommen, der stellvertretend für die anderen leidet, der stellvertretend für die anderen das Gericht auf sich nimmt. Wenn Menschen schuldig werden, und das werden wir alle, dann ist das nicht nur ein Problem von einzelnen schlechten Taten, sondern es zerbricht etwas Integrität. Und es ist so, als wäre das Böse dann wie ein Stoff, der an uns hängt. Und der auch sozusagen objektiv unmöglich macht, dass wir mit Gott in Kontakt kommen. Der uns objektiv dem Kontaktlosigkeit mit Gott weiht und damit auf Dauer dem Tod. Und jetzt tritt Jesus ein und nimmt genau das auf sich. Das ist fast so ein bisschen wie die Karma-Vorstellung im Buddhismus. Man häuft, wenn man Schlechtes tut, so einen bösen Stoff an und dann stirbt man und dann wird abgerechnet nach diesem Stoff, in welcher Form man wiedergeboren wird. Eine Lösung gibt es dafür nicht. Man muss es eben so lange abarbeiten, bis es besser geworden ist. Und hier kann man sich fast so vorstellen, Jesus nimmt dieses schlechte Karma auf sich und stirbt. Er erlebt diese objektive Trennung von Gott, sagt deswegen auch, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber damit ist dieses Problem weg. Dieses Karma ist weg. Jeder, der sich auf Jesus einlässt, wird davon befreit. Jeder kann mit Gott versöhnt werden. Lasst euch mit Gott versöhnen, heißt es einmal in der Bibel. Das geht. Das ist sozusagen die objektive Seite dieses Geschehens. Also dieser Schuldstoff wird beseitigt und wir werden frei. Und dann ist Gottes Gericht bereits vollzogen. Dann braucht er keinen Plan B mehr. Dann sind wir mit ihm im Reinen und es wird gut. Und das Ganze hat noch eine subjektive Seite. Mit subjektiv meine ich eher, wie wir es so erleben. Denn trotzdem stellt sich ja öfter die Frage, ist Gott auf meiner Seite? Wenn da eine Krankheit kommt, wenn es schwer wird, wenn etwas nicht klappt, kann ich da wirklich auf ihn vertrauen? Und ich möchte das mal einmal erzählen, wie ich es einmal erlebt habe mit dieser subjektiven Seite. Ich war nur einmal im Leben wirklich schwer krank, jedenfalls, dass ich mich daran erinnern kann. Und es musste eine Operation gemacht werden, die auch schon wirklich schwerwiegend und riskant war. Es hätte viel schief gehen können, ich hätte erblinden können, im ganz, ganz schlimmen Fall hätte ich an den Folgen auch sterben können. Und ich musste ins Krankenhaus, musste auch die Uniklinik sein, weil die normalen Leute sagten, machen wir nicht, muss der Spezialist dran. Und dann lag ich da und es war der Abend vor der Operation. Und natürlich hatte ich Angst. Ist nicht so, dass man als Christ keine Angst mehr hätte. Und natürlich habe ich mir Sorgen gemacht und mich gefragt, was passiert, wenn ich von der Operation aufwache? Werde ich überhaupt aufwachen? Gut, das ist noch relativ wahrscheinlich, aber kann es sein, dass ich aufwache und nichts mehr sehen kann oder so? Was wird passieren? Man ist ja dann bei seinen Gedanken nicht ganz ausgeliefert, man kann es ein bisschen beeinflussen. Nachdem ich dann gebetet hatte, mich von meiner Frau verabschiedet und dann da lag, habe ich CDs gehört und gedacht, sieh zu, dass deine Gedanken nicht irgendwie um die Sorgen kreisen, setz was dagegen. Und eine CD ist von Judy Bailey, einer christlichen Musikerin, da gibt es ein Lied, das heißt Extra Eyes. Das geht ungefähr so, also ich singe es nicht vor, aber der Text geht ungefähr so, wenn du mich wirklich liebst, wenn du wirklich für mich da bist, wenn ich mich wirklich auf dich verlassen kann, dann gib mir extra Augen, damit ich das sehen kann. Ich kann es im Moment nicht sehen, es ist dunkel, ich kann das nicht erkennen. Gib mir doch andere Augen, damit ich es wirklich sehen und fassen kann. Und dann ist Folgendes passiert, es klingt etwas unwahrscheinlich, aber es ist tatsächlich passiert. Kein Heilungswunder, ich wurde geheilt, aber durch eine ganz normale Operation und den Prozess danach. Aber es ist Folgendes passiert, ich hatte einen Discman dabei, auf dem ich das gehört habe, und musste den etwas ungeschickt dahinlegen, weil ich das Netzkabel brauchte, und musste den Kopf deswegen ziemlich schräg, unbequem dahinhalten und habe die Augen zugemacht, als ich das Lied gehört habe. Und ich musste, weil ich dachte, keine Ablenkung, konzentriere dich darauf, lass dir das mal zusingen. Als das Lied zu Ende war, machte ich die Augen wieder auf und durch diesen komischen Winkel fielen sie ganz genau auf das Kruzifix, was über der Tür dieses Saales hing. Das ist eine Uniklinik, keine kirchliche Klinik, aber Münster ist traditionell gut katholisch, ich weiß nicht, woran es liegt. Jedenfalls auch in dieser an sich neutralen Uniklinik hing ein Kruzifix über der Tür. Ich habe keine extra Augen bekommen, keine anderen Augen. Aber ich bin neu auf etwas aufmerksam gemacht worden. Die subjektive Frage ist nämlich die, wenn ich leide, muss das doch so sein, dass Gott nicht da ist, oder? Wenn ich leide, zeigt das doch, dass Gott nicht da sein kann. Wenn ich leide, dann ist doch klar, dass das mit Gott nichts zu tun hat. Nicht die extra Augen. aber der extra Gott, denn ich konnte sehen, Leiden und Gott ist kein Widerspruch. Jesus selber hat das mitgemacht, das alles, das Schwachwerden, das Ausgeliefertsein, am Ende sogar den Tod, der mir dann Gott sei Dank erspart blieb. Das ist die subjektive Seite zu sehen. Jesus schont sich nicht, er geht mitten da rein. Einer hat mal gesagt, wenn Jesus diesen Satz nicht gesagt hätte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann würde ich ihm alles andere auch nicht glauben. Dann wäre er für mich ein Fass. Was soll ein Gott, der vom Himmel da sitzt und mir kluge Sprüche macht und sagt, sieh mal zu, dass du es hinkriegst und wenn nicht, rüber ab. Was soll ich dem denn glauben? Was weiß denn der, wie meine Situation ist? Was weiß denn der von Verlassenheit? Was weiß denn der von diesem Riss in der Welt? Was weiß denn der von meinen Sorgen, von meinen Ängsten? Nichts, der kann mir gestohlen bleiben. Aber Jesus ist anders. Seine Macht ist anders und sein Wissen um unsere Situation ist anders, denn er hat es selber alles mitgemacht. Die extra Augen sind, ihn zu sehen, der sich dem ausgeliefert hat. All den Folgen des Bösen, des Unheils, allem, was dazugehört. Und er hat nicht zurückgehalten. Gott tut sehr viel gegen das Böse. Er tut sehr viel gegen das Böse. Nur eben, manches, was wir uns da wünschen, ist ein ziemlich oberflächlicher Wunsch, der nicht durchdacht ist. Zum Beispiel, dass er einfach reinhauen soll oder dass er diese Fahrlehrernummer machen soll. Vieles kann er gar nicht machen, ohne dass die Folgen schlimmer sind, als es sowieso ist. Er tut sehr viel dagegen. Er arbeitet dagegen mit seinem Gesetz, was er uns gibt, dass wir überhaupt eine Ahnung haben von Gut und Böse. Das ist nämlich meine Erklärung dafür, warum das alle Menschen haben. Gott hat uns geschaffen, hat es in uns hineingelegt. So sagt es auch die Bibel, dass man das nachvollziehen kann mit Gut und Böse. Und vor allen Dingen, er schickt Jesus seinen Sohn, der das Böse zunächst mal zulässt, es zulässt, dass das Böse sich austobt, auch noch an ihm selber, und es dann hintenrum in der Auferstehung bezwingt. Jetzt ist diese Gerichtssache nur noch der Plan B. Nur noch, wer sich da nicht mit einbeziehen lässt, da ist es möglich, dass ihn das Gericht trifft. Aber das ist nicht, was Gott will, das ist nicht sein Plan, das ist nicht sein eigentlicher Wille. Was er will, ist, dass wir uns alle mit ihm versöhnen lassen. Dass wir alle die Beziehung mit ihm wieder aufbauen, die Gemeinschaft mit ihm wieder aufnehmen, dass wir uns vergeben lassen, dass wir uns von Jesus, von diesem Bösen, was wir auch getan haben und was an uns dranhängt, trennen lassen, dass wir das ihm abgeben und dann mit Gott eine neue Beziehung anfangen. Können wir mal die nächste Folie sehen? Noch einen weiter. Ich habe euch ein ganz altes Lied mitgebracht zum Schluss. Es ist nicht mehr unsere Sprache, aber ich fand es so schön und es bringt es so gut auf den Punkt. Terstegen, ein Mystiker aus dem 18. Jahrhundert, hat es mal so was, wie soll ich denn Gottes Macht beschreiben? Ohnmacht trifft's nicht, denn er kann ja wohl. Einfach nur plumpe Übermacht trifft's auch nicht, denn so handelt er oft nicht. Es ist die Macht der Liebe. Die Macht der Liebe. Und Macht der Liebe heißt, dass sie sich verletzlich macht. Dass sie in Kauf nimmt, dass sie möglicherweise abgelehnt wird. Dass sie in Kauf nimmt, dass sie angegriffen wird, dass sie verletzt wird. Die das riskiert. Die auch riskiert, mit Schwäche verwechselt zu werden. Die Liebe tut das. Aber das ist eine Macht, die ich anbeten kann. Plumpe Übermacht ist nicht zum Anbeten. Die Supermacht, die einzig verbleibende Supermacht der USA zum Beispiel, ist nur nichts zum Anbeten. Da kann man hier und da drüber streiten, was die jetzt richtig und was falsch machen, aber anbeten kann man es nun wirklich nicht. Plumpe Übermacht kann man nicht anbeten. Plumpe Übermacht kann man sich höchstens beugen oder Angst vorhaben. Aber hier, die Macht der Liebe. Das ist die präziseste Beschreibung von Gottes Macht. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Offenbarung ist das der Begriff, der sagt, dass wir es an ihm erkennen können, dass sich Gott da zeigt, dass wir da wirklich erfahren, wer er ist. Ich gebe mich hin dem freien Triebe. Wie gesagt, das ist nicht ganz unsere Sprache, etwas schwülstig für unseren Geschmack, aber auf eine Art doch präzise, wodurch ich Wurm geliebet ward. Sag mir, natürlich sind wir keine Würmer, wir sind toll und können was und sind groß und werden Karriere machen, alles Mögliche, logisch. Aber es gibt Momente, wo wir doch vorm Spiegel stehen und denken, ich bin doch ein Wurm. Also bei mir gibt's sie jedenfalls. Will ich jetzt für euch nicht unterstellen, aber vielleicht ist es auch so. Wodurch ich Wurm geliebet ward. Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. An mich denken ist dann letztlich schauen, wie kriege ich meine Macht vergrößert und wie kriege ich meine Macht erhalten. Und Jesus lädt uns ein, sich mit Gott versöhnen zu lassen und in seinem Weg mitzumachen, bei seinem Kampf gegen das Böse mitzumachen, der nur in der Liebe geführt werden kann. Anders geht es nicht. Und wenn man sich in dieses Meer der Liebe versenkt, ein Bild, wie so in eine Badewanne hineinlegen, dass man so richtig davon umfasst wird, dann ändert sich auch etwas und dann ist es möglich, auch selbst in uns das Böse und die Aggression zu ändern. Macht Glauben Sinn? Ich glaube ja, und ich gebe gerne zu, dass ich heute nicht alle Fragen in diesem Zusammenhang beantworten konnte, was mit Gott und dem Leiden ist, aber ich hoffe, ich habe euch ein paar Schneisen schlagen können, die vielleicht manches verständlicher oder nachvollziehbar machen. Ihr seid natürlich gerne eingeladen, wiederzukommen zu den anderen Themen, die ausstehen in den nächsten Tagen. Wenn jemand von euch den Eindruck hat, es ist ihm persönlich, liegt ihm was auf dem Herzen, dann gibt es gleich die Möglichkeit, ihr könnt mit mir sprechen, aber es gibt auch Mitarbeiter, die mit den roten Bändern, habe ich gehört. Also gleich werden Leute rote Bänder haben und die sind besonders dafür da, dass ihr sie ansprechen könnt. Vielleicht wollt ihr für euch beten lassen. Vielleicht wollt ihr euch in diesen guten Machtbereich Gottes hineinstellen. Vielleicht sagt ihr, ja, ich möchte mehr, ich möchte Jesus näher kommen, möchte daran. Dann seid ihr herzlich eingeladen, diese Leute anzusprechen. Und ansonsten, wie gesagt, seid ihr eingeladen, wiederzukommen, gleich noch Fragen zu stellen. Aber ich wünsche euch jetzt erstmal von hier aus einen schönen Abend.